Herzlich willkommen zu Verstaubt und Altbacken, dem Podcast über Familie Dr. Kleist. Folge 91. Sie kommt nicht aus heiterem Himmel, um mal sofort wieder irgendwie ein Wortspiel, nicht Wortspiel, aber irgendwie was zu machen mit dem Titel der Folge. Nein, wir haben sie vorgeplant, wir haben sie geguckt, wir haben sie schon für uns analysiert und werden das jetzt zusammen besprechen. Wir, das sind Martin. Hallo Martin.
Hallo.
Und ich, Konstantin. So, jetzt habe ich gelernt. Beim letzten Mal war ich ja nur und ich. Jetzt,
genau.
Jetzt bin ich auch Konstantin.
Ja, du, nach 90 Folgen, man kann ja noch üben.
Ich habe ja noch 40 Folgen knapp Zeit.
Genau. Und dann, wer weiß, was danach kommt.
Ja, das erinnert mich an einen... Einmal, wo ich in dem Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, in der Kirche war und die Gemeinde irgendwie bei einem Gebet den Einsatz irgendwie nicht hatte und dann der Pfarrer so sagte, naja, wir haben ja die Gemeindeordnung erst seit 6 Jahren, ne? Da ist klar, dass man das noch nicht so kann. Ich auch dachte, das ist mal ein ordentlicher Diss gegen die eigene Gemeinde. Kann man mal so bringen.
Und nun, liebe Brüder und Schwestern.
Genau, erst runter machen. Und dann zur nächsten Liebe aufrufen.
Ja.
Wie schaut's aus? Folge 91. Klingt krasser mit diesen Zahlen. Ne?
Naja, wenn man sich überlegt, dass wir, glaube ich, jetzt muss ich mal überlegen, aber es könnte sein, dass wir jetzt mit allen Special-Folgen schon die 100. Folge gemacht haben. Also mit allen Interviews und Pesto und der Einleitungsfolge und so. Könnte sein, entweder diese oder die nächste, ich bin nicht ganz sicher, haben wir dann die 100. Folge. Also haben wir 100 Mal uns zusammengefunden, Mikros bereitgestellt, auf Aufnahme gedrückt, um über Familie Dr. Kleist zu sprechen. Das ist schon verrückt. Und nicht nur wir beide, sondern auch Leute,
ein ganzes andere, Team mittlerweile fast.
Ja. Das ist schon lustig.
Ja, das stimmt. Dann müsstest du, ich gucke es nachher nochmal genau nach und wir reichen das auch nach. Dementsprechend muss ich sagen, ist natürlich schon so, die Serie hat ja viel wiederholende sich Elemente. Ich habe ja beim letzten Mal gesagt, dass irgendwie, nicht beim letzten Mal, ich habe ja vor 3-4 Folgen mal so gesagt, dass da meine Lieblingsfolge dabei ist und sowas. Und ich bin so ein bisschen danach so, ich formuliere es als Frage, wie war es für dich jetzt? Hast du so das Gefühl, bist du so, jetzt gibt es aber auch die Motive, da kam jetzt nichts Neues dazu oder fandest du es gut, fandest du es interessant? Wie fandest du die Folge?
Also ich fand jetzt die Motive interessant, die zum Beispiel mit 2 Teenagern unter einem Dach, wenn man Clara noch so bezeichnen will, passieren. Auch mit Paul und so, also fast 3 Teenagern unter einem Dach. Mhm. Was ich jetzt nicht so unglaublich spannend mehr fand, war die Medizin-Stories, die zwar ganz interessant waren, auf dem Grund zu gehen. Also was hinter der einen steckt, wird ja erst am Ende enthüllt. Aber die Sachen an sich haben wir ja schon mal gesehen bei Kleist. Also das, was eben die Ursache für beide der Medizin-Stories sind, haben wir beides schon mal gesehen und auch ein bisschen mehr ausgeleuchtet als hier. Es ist zwar den Moment unterhaltsam, aber es ist dann eben auch so, wenn man die ganze Serie sieht, was glaube ich gar nicht so gemeint ist, dass jemand diese ganze Serie so sehen soll.
Kann sein, ja.
Weil es wirklich auch in jeder Folge wird nochmal erklärt, was in der Folge davor passiert. Ist immer ganz versteckt. Mhm. Also zum Beispiel es gibt hier eine Szene, wo Lotte und Tanja in ihrem Zimmer, in diesem neuen Dachzimmer sind. Und Tanja dann zu Lotte so sagt, ja, aber du musst auch verstehen, Clara, jetzt wo sie wieder zurück ist, will sie einfach wieder ihr eigenes Zimmer haben und so.
Ah, ja.
Und man macht zwar nie so ein, was bisher bei Dr. Kleist geschah, sondern man gibt immer so Figuren irgendwelche Zeilen, um die letzte Folge nochmal zu erklären.
Ja.
Was mich darauf schließen lässt, dass es schon sehr darauf gemacht ist, dass Leute es einmal gucken oder ab und zu mal gucken und nicht so, dass man jede Folge sieht.
Das kann gut sein. Vielleicht auch sogar wirklich noch so ein bisschen mehr diese Zeit, wo es sind klar. Gut, es gab schon wirklich Mediatheken und die haben schon den Siegeszug angetreten, aber ein bisschen mehr vielleicht für Zuschauer auch gedacht, die mal an einem Dienstag eine Folge verpassen oder sowas, ne? Ja. Weil es lief ja, glaube ich, immer Dienstag 18:50.
Ja, und das ist ja auch der, wie soll ich sagen, der Kern. Das ist ja auch der Kern des Öffentlich-Rechtlichen, dass es irgendwie so alle ins Boot holen soll. Also auch die, die nicht in der Mediathek sich rumtreiben und dass die sozusagen dann hier auch noch mit dazugeholt werden, indem man auch nochmal Revue passieren lässt, was in der letzten Folge passiert ist.
Ja.
So, ich habe kurz geguckt, in unserem Ordner der fertiggestellten Episoden sind 99 Elemente.
Aha.
Also das hier ist quasi unsere 100. Folge, wenn man, wie gesagt, alle Interviews und so weiter mit einbezieht. Die eigentliche 100. Review-Folge wird dann in einigen Wochen kommen.
Na dann, wie du sagen würdest, holt die Podcast raus.
Genau, holt die Podcast raus.
Lasst uns anstoßen. Naja, wir machen ihn aber zuerst an die Arbeit. Ich schlage vor, Martin, wir machen ein KSH, ein KMF, ein PMD und ein KLV und das jetzt.
Und nachdem wir dann das alles gemacht haben, landen wir bei David und Sarah, zwei Gastfiguren in dieser Folge. Und die wollen morgen eine Boutique eröffnen, arbeiten aber auf einer ziemlichen Baustelle hier noch. Und David schraubt irgendwie an Lampen herum und verlegt irgendwelche Leitungen. Auch wieder mal so das klassische Motiv im ganz versteckten Nebensatz hier, wo sie dann so fragt, soll ich vielleicht doch einen Elektriker holen? Also wieder einer, der so, nein, ich mach das selber, so dieses Männerbild.
Ja,
so, weil er kriegt irgendwas nicht hin und ist dann total frustriert. Sie streiten sich, weil sie ja diejenige war, die die Lampe anders haben wollte. Und er weist darauf hin, dass er immer noch Kopfschmerzen hat, schon seit Tagen. Und sie meint, er soll dann einfach endlich mal zum Arzt gehen damit. Aber dafür meint er, gibt es keine Möglichkeit, keine Zeit. Und er wird dann richtig aggressiv und packt sie so am Hals und ja, scheint sie erwürgen zu wollen. Und dann stürmt er raus und meint, mach doch diesen Dreck hier allein. Und etwas später hat er dann Blumen gekauft und kommt mit dem Blumenstrauß zufälligerweise an der Praxisgemeinschaft Kleist vorbei und entschließt sich mal kurz reinzugehen. Und Nora begrüßt ihn mit den Worten, Herr Meissner, Sie waren aber lange nicht mehr da. Oh, also dieses Bild finde ich wirklich... Oh. Also wenn ich jetzt zu meinem Arzt gehen würde, wo ich 4 Jahre nicht war, ja... ausgedachte Zahl, ich weiß nicht, wie lange ich da nicht war, würden die doch nicht sagen, Herr Minke, Sie waren aber lange nicht da, sondern wir sagen, wer sind Sie?
Ja.
Also das ist wirklich rosarot.
Ja, und glaubst du, eigentlich könnten wir mal den Test aufs Exempel machen, aber mich würde mal total interessieren, wenn wir in 150 Praxen gehen, gut, das sollten wir nicht testen. Ich
doch, dachte, okay. 150 weitere 150, Episoden.
Wie viele würden, wenn du einen Blumenstrauß hast, dir von alleine anbieten, den in die Vase zu stellen. Ich würde jetzt mal sagen, und das ist keine Kritik, die haben einfach super viel zu tun, dass das eine vielleicht...
Eine? Von 150? Ich würde sagen, mehr als eine.
Ah, okay. Aber von alleine anbieten sozusagen. Also, dass es mehr machen wird, wenn man fragt und freundlich bittet, kann ich mir auch vorstellen. Aber dass man so an sich, bezweifle ich stark. Ja. Also, Nora erkennt alles.
Ja.
Ja, aber ich weiß, was du meinst. Ja, sie waren schon lange nicht mehr da.
Ja, Herr Meissner, gut, es wird immer wieder etabliert, dass Nora sich irgendwie an alles erinnert, aber das ist einfach, das ist mir jetzt zu rosarot. Das, selbst in Eisenach ist kein Dorf von 12 Leuten.
Mhm.
Und auch nicht, so weißt du, sondern, naja.
Ja, und Herr Meissner ist ja auch nicht der Postbote, von dem wir alle kennen müssen.
Genau. Wir sind dann bei Christian mit Herrn Meissner, der so lange nicht da war. Und Herr Meissner, David, erzählt, er hat Kopfschmerzen, er ist schlapp und er kann nicht richtig schlafen. Morgen ist die Eröffnung seines Salons und noch ist nicht alles fertig. Christian meint, naja, dann könnten es natürlich Stresssymptome sein. Und David berichtet aber auch noch von einem Blackout und von dem Streit eben, dass er ausgeflippt ist. So ist er eigentlich gar nicht. Das ist ihm noch nie passiert. Er ist eigentlich ein entspannter Typ. Und deswegen glaubt er, irgendetwas mit seinem Kopf stimmt nicht. Letzten Mittwoch war er beim Angeln umgekippt und ohnmächtig ist dann wieder zu sich gekommen und lag unter einem Baum mit einem Ast neben sich und glaubt, dass ein Ast ihm auf den Kopf gefallen ist. Und Christian sieht am Kopf auch eine leichte Schorfstelle und meint, ja, hier ist so ein bisschen eine Wunde zu sehen. Und kurz danach ging es dann ihm wieder gut. Christian würde gerne ein paar neurologische Tests durchführen und Nora soll schon mal ein MRT vorbereiten.
Es ist nicht alles fertig, ist wirklich eine lustige Beschreibung. Also man muss wirklich wissen, dass man da sozusagen einen noch so in so unter so Plastikplan ist noch das meiste, fast nichts davon ist so richtig ausgeräumt. Also wenn die Eröffnung einen Tag später sein soll, dann muss dieser Tag richtig gut laufen.
Ja, sie sind zu zweit und haben keine Elektriker.
Ja.
Ja. Hartzfeld hat später dann keinen Befund auf dem MRT gesehen. Der Mann hat wohl die Beherrschung verloren, meint er. Christian glaubt das nicht. Hartzfeld erwidert, irgendwann kommt jeder an diesen Punkt. Aber Christian meint, er wäre nicht zu uns gekommen, wenn das so wäre. Dann sind wir bei Tanja, die eine Patientin untersucht wegen möglicher Brustkrebs. Also sie macht Brustkrebsvorsorge, glaube ich, wie man das nennt, und meint zu ihr, über 50 Jahre alt sein, dann sollte man alle 2 Jahre einem, jetzt habe ich nicht genau das Wort recherchiert, Mammographie machen.
Kann sein.
Ich sage es einfach ganz schnell, dann fällt es. Sollte man alle 2 Jahre eine Mammographie machen? Perfekt. gibt es später eine geile Stelle, wo Francis Fulton Smith ein Wort ausspricht, völlig falsch, aber eben auch mit Selbstbewusstsein und schnell. Mhm. Und als ich es dann gegoogelt habe, habe ich festgestellt, das heißt völlig anders. Also er sagt, oh, irgendwas mit Mose hinten, aber es heißt eigentlich Müse oder so.
Ah, okay.
Ja. Und, ja.
Okay.
Ja, und eine Urinprobe soll die Patientin auch noch abgeben. Und dann sagt die Patientin ein bisschen so in die Kamera, hält noch so einen Flyer mit einer Internetseite hoch.
Ich versuche auch das nächste Mal nicht erst wieder nach anderthalb Jahren zur Krebsvorsorge zu kommen. Man vergisst das so leicht.
Dann kommt so eine kurze Einblendung, Krebsvorsorge. Suchen Sie diese Nummer an.
Ja, genau.
Ja, Christian ist weiterhin mit David am Wickel und meint, die Ohnmacht könnte auch von dem, also die könnte von diesem plötzlichen Schmerz des herunterfallenden Astes ausgelöst worden sein und bittet ihn nochmal einen Termin bei Nora zu machen. David meint, dann liegt es wohl vielleicht doch nur am Stress. Und Christian bemerkt, dass er sich ständig kratzt. Das schiebt David aber darauf, dass er nervös ist, weil er sich noch bei Sarah entschuldigen muss. Und geht dann und Tanja kommt herein und Tanja und Christian kommentieren beide, dass es ein langer Tag war. Diese Entschuldigung sehen wir ja dann nie, ne? Das ist eigentlich ein bisschen witzig.
Stimmt. Ja, kann sogar sein, dass die Blumen irgendwie vergessen werden oder sowas.
Nee, die Blumen werden, glaube ich, nicht vergessen, weil Christian irgendwie noch sagt, ja, die Blumen da sind schon mal ein guter Anfang oder so. Aber
ja, okay. Aber da, vielleicht vergibt er sie am Ende gar nicht.
Dafür, ja, dass er sie gewirkt hat. Ist ja
schon. Voll. Also das die Sache finde ich eigentlich total heftig. Mhm. Auch schon so, dass also wenn wir jetzt diesen Fall haben mit Brustkrebs, dass da sozusagen ganz aktiv darauf hingewiesen werden soll und das so eine Art leichter Verbraucherschutzservice schon sozusagen, ja. Verbraucherservice schon ist, dann ist es eigentlich auch krass, dass es einfach so nonchalant hinweg gefilmt wird sozusagen, dass da jemand die Frau wirkt und sich einfach nur mit einem Blumenstrauß entschuldigt und dann ist alles wieder in Ordnung. Eigentlich ist das eine krasse Sünde, wenn man sich das...
Und wie gesagt, wir sehen es nicht mal, diese Entschuldigung. Also, ja. Er kauft einen Blumenstrauß und am nächsten Tag ist alles gut.
So. Ja.
Lotte ist in einem Dachzimmer der Villa. Das Zimmer ist so ein bisschen rumpelig und kaum renoviert. Die Tapete ist locker und alles. Und Tanja kommt herein und meint, ja, es ist keine Suite. Aber, wie ich eben schon erwähnte, Clara, du weißt ja, die Tochter von Christian, die will wieder in ihr Zimmer.
Dem Chefarzt der Praxis.
Seit sie vor kurzem aus Kanada zurückgekehrt ist. Von ihrem leiblichen Vater, der was mit Pferden macht.
Genau so. Da fehlen doch noch ein paar Informationen,
denke Lotte, ich. Lotte, du bist doch meine Tochter.
Klar, du kommst eigentlich aus Weimar und wir wollten dich in der Schule halten. Das ist übrigens eine Information, die, weil sie fragt ja ganz schnell jetzt gleich, wie läuft's denn sonst in der Schule?
Ja.
Und dann sagt sie, ich bin dann nur die Neue. Ja. Das ist irgendwie lustig, weil der Schulwechsel wiederum, der ist jetzt einfach so ganz plötzlich, ja, stimmt, passiert, ja, ohne dass, ja, dass das irgendwie ein großes Thema war.
Ja. Genau, also Clara will wieder in ihr Zimmer, sagt Tanja, aber man kann ja hier aus diesem Zimmer noch was rausräumen und das ist ja eh nicht für lange, weil bald kriegt sie ihr eigenes riesiges Superzimmer in der eigenen Wohnung von Tanja und Lotte, nur für sie. Und Lotte meint, ja, immer passiert hier irgendwas und ich werde nie gefragt und jetzt sitze ich hier bei fremden Leuten im Haus. Und Tanja meint, das Leben ist nicht immer planbar. Und Lotte meint, ja, bei dir nicht. Ich bin schon gespannt, wie lange ich hier in diesem Superzimmer bleiben darf. Und Tanja meint, sie trifft morgen den Typen vom Rechenzentrum zum Ausmessen. Das läuft. Sonst ist alles klar bei dir? Und Lotte antwortet, ja, die Schule ist ätzend, sie ist einfach nur die Neue. Tanja fragt, ob Paul nicht weiterhelfen könnte. Immerhin versuchen hier alle, ihr ein gutes Gefühl zu geben. Kannst du dich nicht ein bisschen bemühen? Und es fängt an, sie abzuknutschen. Und Lotte meint dann so, oh Mama, du bist so schlimm. Und Tanja meint, ja, ich weiß. Und später kommt Tanja dann zu Christian in den Garten. Und Tanja meint, sie hat Lottes Leben komplett auf den Kopf gestellt in einer Zeit, wo sie sich eigentlich selbst finden muss. Christian meint, deswegen ist es vielleicht besser, ihr einen festen Untergrund zu bereiten. Sie sollte ihr eigenes Zimmer haben. Wir sind alle Fremde für sie und sie kann nicht auf heile Familie machen. Und Tanja ist erstaunt, dass sie, also Lotte, ungefähr genau das gesagt hat und sagt, dann lassen wir erstmal alles so, wie es ist. Es ist schon gut, danke. Und sie weist darauf hin, ob da nicht noch irgendwie was war mit Entspannung und munter machen. Ich glaube, das war in der anderen Szene, als sie sagen,
langer Tag,
genau. Aber ja, ich habe da was, um dich wieder munter zu machen oder so. Und daraufhin nimmt Christian den Gartenschlauch und spritzt sie mit kaltem Wasser ab. Ach, sind sie fröhlich.
Ja, das ist doch schön, wenn man als Arzt nachher die Fälle sozusagen sofort vergessen kann und sofort in seinem lockeren Spaßmodus ist oder so.
Ja.
Also das Zimmer sah schon echt abgefuckt aus, muss man sagen. Also da fände ich so diese Vorstellung, also ich kann Lotte total nachvollziehen, dass sie
dass sie schon so denkt, meine Mutter begnügt sich hier mit ihrem neuen Lover und ich werde, also das ist ja wirklich so, das hatte leichte Harry Potter Ausmaße, wo jemand so ein bisschen unter der Treppe versteckt wird, nur dass es hier meinetwegen irgendwie im Dachboden oder sonst wo was ist, aber es ist wirklich, es ist auch, das ist ähnlich unfertig wie der Friseursalon, also irgendwie Reste, Rümpelkammer mit irgendwie schlecht, mit ein bisschen Tapete noch.
Aber das ist ein schönes Bild, das hatten wir doch, glaube ich, irgendwann auch mal gesagt, die Villa ist so groß, aber es gibt so ganz viele Räume, die einfach schäbig sind. Das ist eigentlich eine schöne Idee, dass eigentlich nur so 4-5 Räume renoviert sind.
Ja, das stimmt, ja.
An einem anderen Tag, vermutlich dem nächsten, haben David und Sarah ihre Boutique eröffnet. Eine erstaunliche Entwicklung der Baustelle. Also es ist wirklich so richtig schön, mit glattem Parkettboden und
ein außergewöhnlich schöner Friseursalon, muss man echt sagen. Ja. Zumal der noch so einen kleinen Barbereich noch im Bild hat, ne, der dann später auch genutzt werden soll.
Ja, also da haben sie sich doch in der einen Nacht nochmal ordentlich ins Zeug gelegt.
Dann ging es richtig schnell.
Und sie haben auch schon erste Kundinnen, zwei ältere Damen, und David will einer der beiden einen Champagner, glaube ich, oder vielleicht auch einen Sekt bringen, aber der geht zu Bruch, irgendwie, er lässt den fallen und er meint dann, es geht ihm gerade nicht so gut, und er geht raus und Sarah ruft ihm hinterher, aber er ist weg. Tanja hat dann eine weitere Patientin und meint zu ihr, möglicherweise kommen sie langsam in ein Alter, in dem es zu Blutungsunregelmäßigkeiten kommen kann. Und sie empfiehlt, sich auszuruhen, auf guten Schlaf zu achten und ab und zu ein heißes Bad zur Entspannung zu nehmen. Sie würde ungern irgendwas verschreiben, aber gibt dann ihr doch ein Schmerzmittel gegen die Krämpfe. Und die Patientin erwähnt ihre Freundin, die wollte ihr einen Tee andrehen. Und da wird Tanja erstmal hellhörig, weil Tanja sich ein bisschen mit Tee auskennt, zählt einige auf, die funktionieren könnten. Aber dieser Tee, den die Freundin oder die Patientin dann erwähnt, den kennt sie nicht. Und dann sind wir kurz draußen bei Dora, die ebenfalls hellhörig wird, weil eine Frau, wie wir dann also feststellen, diese Freundin, am Empfang ihr einen Tee gegen Altwerden empfiehlt. Und sie ist natürlich die Freundin dieser Patientin, und diese Patientin kommt jetzt aus dem Zimmer und die Freundin plappert so im Wartezimmer, ach, das ist doch ganz normal, wenn man mal ein bisschen unregelmäßige Blutungen hat und so.
Und guckt dann auch noch so wunderbar, als alle im Wartezimmer so Aufmerksamkeit, also dann da hinschauen, das muss dir doch nicht peinlich sein.
Die haben doch alle hier irgendwas.
Ja, genau, also wirklich so richtig der Elefant im Porzellanladen, ja. Richtig das Trampeltier.
Ja. Und dann kommt Sarah hereingestürmt und fragt, ob David hier ist. Ist er aber nicht. Aber er kommt dann rein.
Ja, also sie hat es
vor ihm zum Arzt geschafft.
Ja.
Und die Kundin in der Boutique, die macht sich selbst die Haare.
Stimmt, darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Ja, stimmt. Ja. Also da generell muss ich, also kurz nochmal zu diesem Pärchen, weil das ist ja eine ungewöhnlich prominente Besetzung, ja, ne, schauspieltechnisch. Also okay. Ist ja einmal Susanne Sidoropoulos.
Ah.
Ach, ich habe Angst, diesen Namen falsch. Sidoropoulos.
Ja.
Aus GZSZ.
Ah, Susanne Sidoropoulos, glaube ich.
Ja. Okay. Aus GZSZ irgendwie eine ganz tragende Figur. Ich weiß nicht, wen sie bei GZSZ gespielt hat, aber da war sie auf jeden Fall sehr bekannt. Und der David, gespielt von Patrick Diemling, bekannt als Sohn von Kommissario Brunetti. Also es gibt doch diesen Venedig-Krimi, geschrieben von Donna Leon, immer ein Bestseller, wenn er irgendwie neu rauskommt. Und die wurden verfilmt mit Uwe Kokisch als Kommissario Brunetti. Dann war er immer, und am Abend sitzen die dann immer auf der, eigentlich, da ging es Familie Dr. Kleist, sind die Kleists armen Schlucker, weil die sitzen auf so einer ganz krassen Veranda über Venedig, direkt natürlich an einem, direkt natürlich am Wasser. Und da ist er dabei. Und er war auch beteiligt, der Schauspieler, bei dieser Act-Out-Kampagne vom SZ-Magazin, bei der auch Mia Wulff, an der auch Mia Wulff teilgenommen hat, wo Schauspielerinnen und Schauspieler sich so zu anderen Formen, die halt gesagt haben, okay, wir sind nicht straight, und es gibt anderes als das heteronormative Klischee.
Und wozu hat er sich da bekannt?
Ich weiß gar nicht, ob die das so,
Die
haben, glaube ich, nicht, das war jetzt nicht so, dass da irgendwie das darunter stand, ich bin schwul, ich bin das, sondern ich glaube, es war einfach nur, es gibt wirklich verschiedenste Formen von Sexualität.
Okay, also Ich kannte die beiden jetzt nicht, also tatsächlich zwei Sachen, die ich nicht gucke. Hm. Es gibt ja wirklich so Leute, die kokettieren immer so damit, nein, ich gucke doch kein GZSZ und gucken es trotzdem nicht, aber es ist einfach bei mir wirklich so. Also ich habe es noch nie gesehen. Oder vielleicht mal eine Minute oder so, irgendwo im Anschluss an irgendein anderes Programm. Aber
ich weiß auch gar nicht, ob die da jetzt noch mitspielt. Ich hatte so eine Zeit, irgendwie 10, 11, 12 oder so, da habe ich das ganz viel geguckt oder 8 oder 9 oder irgendwie sowas. Es gab mal irgendwie ein, zwei Jahre, wo ich das so viel geguckt habe.
Da waren sie auch alle drin, sage ich mal. Also da waren sehr viele Leute drin, so sehr viele Schauspieler, die eben ja, dann mal was machen.
Okay.
Das ist ja so ein bisschen Stress-Schauspielen. Also es ist sehr kurzfristig und sehr viel Text und sehr viel, wie sagt man, sehr viel an einem Tag, sehr ein großes Pensum an einem Tag und so, also sehr schnell. Darum ist es so ein bisschen stressig manchmal, aber ja.
Stimmt, weil das, glaube ich, fünfmal die Woche kommt, ne, Montag bis Freitag und hat immer knappe 30 Minuten.
Und ja auch
Minuten
ohne Pause, glaube ich, ne, immer, also eine Endlosserie einfach.
Ja, so, genau, kommt immer. Wird doch hier um die Ecke gedreht im Katzenwalsberg, ne?
Ja. Später hat Christian dann einen Ultraschall bei David gemacht und Sarah ist auch dabei. Hier steht auch am ersten Tag die Boutique direkt geschlossen. ganz interessant, hier kommt Susi rein und soll ein großes Labor machen. Das fand ich deshalb komisch, weil es nicht Nora war. Weil oft wird ja etabliert, dass jede der Praxisgehilfinnen auch einer Person gehört, sozusagen. Das war, glaube ich, der Grund, warum Edeltraut angestellt wurde, weil Nora immer für Lisa auch alles gemacht hat.
Ja.
Und hier macht jetzt auf einmal Susi die Assistentin von Christian.
Aber was war denn bislang dein Gedanke, für wen Susi da ist?
Ja, Susi war ja immer so die Aushilfe, ne, die am Anfang Nora ausgeholfen hat mit einer Teilzeitstelle oder so.
Ah, okay. Ja, also sie ist natürlich so für mich am prägnantesten bei dieser einen Abendrestaurantszene.
Beziehungsstart.
Genau. Ansonsten, oder neulich wurde sie doch auch als die arme, als die ältere Dame, wo es diesen Demenzverdacht gab, dann war sie plötzlich auch am Telefon. Also irgendwie ist sie schon immer dabei. Ich glaube, sie ist ein bisschen Noras Assistenz, ne?
Das kann sein, ja. Wie heißt das? David hat Schmerzen im Bauch, aber die sind jetzt ein bisschen besser geworden und Sarah meint, erst der Kopf und jetzt der Bauch. Was kann das denn sein? Christian gefällt auf dem Ultraschall die Milz nicht. Am Saum ist etwas unregelmäßig. Daher sollen sie bitte nochmal ein MRT machen. Und David sagt, naja, dann ist die Eröffnung der Boutique wohl erstmal gelaufen und wenn sich herumspricht, wie er sich aufgeführt hat, dann ist es eh egal. Nämlich wie? Also er hat ein Glas fallen lassen. Also.
Naja gut, er ist schon irgendwie komisch ausgetickt. Ne? Er hat ja gesagt, was soll denn überhaupt die Scheiße hier oder irgendwie sowas. Ja, es kam schon so ein Satz, der schon sehr aggressiv war.
Ja.
Ich fände das, glaube ich, als Patient auch völlig unnötig. Erstmal, dass man mir überhaupt tagsüber bei einem Friseurbesuch Champagner bietet, ohne dass ich danach gefragt habe, weil sie sagt, ja, wir haben jetzt hier auch freuen uns ganz besonders über sie als Neukunden und da gibt es ein besonderes Geschenk.
Sag, ich habe Leberzirrhose.
Ja. Also irgendwie, ich will gar nicht da so beschenkt werden und dann fällt dem anderen irgendwas runter und er rastet aus, dann würde ich schon denken, wir sind dann hier alle drauf. Also
ja, und dann auch so, sie, ne? Sie geht dann, also vielleicht sie glättet keine Wogen, sagt nicht irgendwie, ja, das war gerade ein bisschen viel für ihn, sondern sie geht so hinterher, David! David! So.
Herr Grindel! Ja, und ja, ich finde den Gedanken sehr schön, dass sie sich selber die Haare ja machen muss. Alleine dann ist mit dieser Matte.
Ja. Bei Herzfeld geht es dann wieder in die Röhre und währenddessen bekommt Christian von Nora die Ergebnisse. Die Laborergebnisse, glaube ich, und springt dann auf und geht zu Hatzfeld, unterbricht den Röntgenvorgang ganz eilig oder den MRT-Vorgang. Und dann gibt es eine kurze Diskussion zwischen den beiden Ärzten. Christian sagt, das Kontrastmittel hätte seine Niere fast ruiniert. Und Hatzfeld meint, von einer Niereninsuffizienz steht nichts in der Akte. Und Christian meint, ja, ich mache Ihnen das auch nicht zum Vorwurf, aber es war verdammt knapp. Ich musste erstmal kurz Hintergründe recherchieren. Also das Kontrastmittel kann so über die Vene verabreicht werden. In den Blutkreislauf, um bestimmte Stellen auf dem MRT-Bild heller darzustellen.
Mhm.
Also es ist dann wohl irgendwas, was als meine Worte einfach gesagt, was sozusagen Organe, wie sagt man?
Werden gehighlightet.
Ja, so. Nicht, das heißt nicht luminisziert, aber irgendwie so, also das ist so wie leuchtet, wenn dann die Strahlung darauf kommt. So habe ich es mir erklärt. Und dieses Kontrastmittel kann ein paar Nebenwirkungen haben.
Okay. Ja. Aber auch der Patient muss ein verrücktes Bild haben. Also ich meine, er weiß ja selber gerade, wie es ist, wenn ein Laden unseriös wirkt. Aber jemand schiebt ihn in die Röhre, der andere Arzt rennt davon, der erste Arzt, was soll das hier und sowas. Also auch da war es
ja. Ja, und dann gehen sie so hinter die Scheibe und dann machen sie die Tür zu und dann kann er sie ja nicht mehr hören. Aber er muss ja sehen, was sie hinter der Scheibe, wie es aussieht. Und er sieht wahrscheinlich einfach zwei Männer, die sich gegenüberstehen und wild gestikulieren.
Ja, stimmt. So.
Und er denkt sich, was passiert? Ja. Ja, später auf dem, wieder im Behandlungszimmer bei Christian, fragt Christian ihn erstmal, ob er irgendwelche Drogen nimmt. Und er versucht sich irgendwie den erhöhten Blutwert zu erklären. Sie, Herr David, stehen vor einem akuten, vor einer akuten Niereninsuffizienz, muss sofort in die Klinik. Sie müssen engmaschig überprüfen, damit kein dauerhafter Schaden entsteht. Und wir müssen die Ursache feststellen. Aber das Wichtigste ist, dass wir ihre Nieren retten. Und dann geht's in den Krankenwagen oder in die Klinik. Und Sarah ist auch dabei. Peavy und Clara missten im Haus Kleist aus und Peavy verknackst sich dabei irgendwie so ein bisschen den Rücken. Und dann kommen Lieferanten und bringen irgendwelche großen Kisten, aber die Lieferung ist frei Haus und die dürfen sie nicht mit hochtragen. Und Peavy versucht, sie mit 20 Euro zu bestechen und fragt Clara dann, wo hat Papa das denn bestellt? Clara meint, ja, irgendwo online, musste ja schnell gehen, aber wir packen das schon. Peavy meint, nee, ja, kann jetzt nichts mehr anpacken, er hat sich eben bei der Kiste verhoben. Und Clara witzelt, ha, ein Physiotherapeut mit Rücken. Wird er wohl langsam alt? Peavy meint, witzig. Und dann meint Clara, das ist mal eigentlich das Witzigste daran, dann bleibt uns nur eine Möglichkeit. Bernd. Die Kamera fährt so rüber auf ein verwunschenes Schloss, so überwachsen mit Wein, Spinnenweben. Der Mond steht drüber, Fledermäuse, Blitze.
Genau so war's. Das muss man sich gar nicht angucken, weil es war genauso. Und das war jetzt perfekt beschrieben. Genau.
Orgelmusik.
Ja, und plötzlich geht die neue Zauberserie los. Dieses Rückending, hattest du sowas schon mal?
Ja, ich hatte es mir in der Dusche geholt.
Oh, krass.
Weil du kennst es ja vielleicht, wenn man so eine Dusche einstellen kann, an so einem Hebel, den man rauszieht, dann kommt das Wasser halt aus der Dusche. Und wenn man ihn reindrückt, dann kommt das Wasser aus dem Hahn.
Ja.
Und ich habe halt in der Dusche gestanden, das Wasser lief aus dem Hahn und ich habe den Hebel rausgezogen und diese Rausziehbewegung war dann irgendwie so nicht ganz so schlimm wie Peavy jetzt hier vielleicht, aber war so, ouch, und es hat mehrere Tage wehgetan dann.
Ah, krass, weil das Komische ist, mir ist es noch nie passiert, ich meine, irgendwann wird es passieren, aber es sieht immer so total nach Ausreden aus, oder? Also auch ihm, weil ja einfach nichts erkennbar ist bei einem Problem, sondern man macht einfach nur, oh, und dann kurz danach, du, ich kann gar nichts mehr und er läuft ja dann aber relativ normal, ja. Also...
Ja. Ja. Er hat danach sich relativ gut bewegt, ja. Gibt ja dann wirklich so Fälle, wo man sich dann im Grunde gar nicht mehr richtig bewegen kann oder nicht mehr gerade stehen kann oder so.
Ja.
Ja. Das war jetzt bei mir auch nicht so schlimm. Die Patientin ist wieder da mit den starken Regelblutungen und fühlt sich schlechter und noch schlapper und sie hat sich ausgeruht, Tee getrunken und ein Bad genommen. Jetzt hat sie aber eine leichte Übelkeit. Tanja meint, wir gehen der Sache auf den Grund, nimmt den Blutdruck und ein Blutbild, dann wissen wir morgen schon mehr. Lotte kommt in die Villa, niemand scheint da zu sein und sie legt sich erstmal aufs Sofa und freut sich mal allein zu sein. Doch dann hört man von oben.
Verdammte Axt, wieso passt das nicht? Diese Pfeifen sind so dämlich, eine vernünftige Skizze zu machen.
Vielleicht hat er ja auch irgendwelche neurologischen Sachen.
Ja, das müsste man langsam wirklich mal überprüfen. Ja.
Lotte geht nach oben und sieht Bernd fluchend vertieft in eine Aufbauanleitung und fragt erstmal, wer sind Sie? Und er sagt so ganz zerstreut, Bernd. Und sagt dann, ah, du musst Lotte sein. So. Also, er kennt sie ja auch nicht. Also es ist einfach eine fremde Person, die kommt und sagt, wer sind sie? Und er sagt erstmal Bernd.
Ja, es ist so ein bisschen diese Fortschreibung dieser etwas kabarettistischen Figur, Bernd, oder? Das ist sozusagen auch danach. Und was machen sie hier? Ich bin daran, ihnen eine Schlafstelle zu errichten. Und genau. So. Also, ja.
Und dann fragt sie, warum er so komisch redet und das meint, und Bernd meint, das macht er nur, wenn er gesiezt wird. Und er meint, okay, dann weiß ich aber immer noch nicht, wer du bist. Hm. Und Bernd meint, ich bin der Lebensgefährte von Inge, die drüben wohnt. Ah, aber du weißt ja gar nicht, wer Inge ist. Ja, lange Geschichte. Aber Lotte meint, ja, Zeit ist wohl unser kleinstes Problem, wenn man diese Anleitung anschaut und deutet auch nochmal aufs Zimmer, wo überall irgendwelche Bauteile liegen und sie erklärt sich bereit zu helfen und sie bauen gemeinsam, ich glaube, dann das Bett auf. Mhm. Also es sieht irgendwie nach mehr aus als nur einem Bett. Also die Pakete und alles sieht irgendwie aus, als wäre es ein Bett, ein Schrank und noch irgendwas. Aber
ja, man sieht sich nur beim Bett auf, so montieren und sowas, aber es sind natürlich später auch noch ein Schrank und so aufgebaut.
Ah, also
später
noch mehr dabei.
Ist noch mehr dabei. Das Lustige finde ich, Bernd sagt, das ist eine lange Geschichte. Und sie ist überhaupt nicht lang.
Also ja, sie ist eher kompliziert, ne? Also.
Ja, aber ich meine, wenn man kurz überlegt, Inge war Die von Johannes, also Johannes so. Ist ja der Onkel von Christian.
Ja, genau.
Ja, aber das dauert nicht lange. Also wenn ich es einfach sage, das ist die Lebensgefährtin von Christians Onkel. Also im Prinzip ist es Christians Tante.
Und dann ist der aber gestorben und dann wurde ich der Neue und so. Also es sind ja schon noch ein paar Schritte bis zum Jetzt-Zustand. Und da muss man sehr viele, also Johannes, du weißt ja nicht, wer Johannes ist. Johannes, das war das war der Onkel von, dem gehörte eigentlich mal die Villa. Und als Christian damals, da muss ich erzählen, seine Frau, also Christians Frau, die ist gestorben und dann ist er aus Berlin nach, also es ist schon eine Geschichte, wo man viel so.
Ja, wenn man die ganze Familiengeschichte will, auf jeden Fall. Wenn man aber erklären will, wer Inge ist, würde man einfach nur sagen, Christians Tante. Christians angeheiratete Tante. Ja. So, das, aber ist ja nett von ihm, wenn er es ausführlich erklären möchte, die Geschichte.
So wie wir alle kennen.
Wird das passieren, genau. Ja, ich hoffe aber trotzdem, dass es nicht das ganze Aufbau-Ding gedauert hat.
Ja. Die Freundin, die Patientin, die Freundin der Patientin, die Patientin heißt übrigens Maren, wird jetzt hier enthüllt, kommt da rein und hat auch einen Tee für Nora dabei. Maren und Tanja kommen heraus aus der Behandlung und sie soll morgen nochmal anrufen. Tanja sieht den Tee bei Nora. Meint, sie kennt sich damit aus, aber der sagt ihr nichts und Nora informiert sich, sagt sie, bevor sie ihn testet. In der Klinik meint Christian nun zu David, irgendetwas zersetzt bei ihnen das Muskelgewebe und das nennt sich, und das ist das Wort, Rhabdomyolyse, glaube ich.
Respekt.
Und er sagt, glaube ich, Myolose oder Molose oder er sagt es jedenfalls falsch.
Okay.
Oder sagen wir mal so, er sagt es anders, als ich den Begriff gefunden habe, vielleicht sage ich ihn auch falsch, aber Rhabdomyolyse. So. Und dabei werden irgendwelche Stoffe freigesetzt, die Nieren schädigen. Aber es gibt dafür so viele verschiedene Ursachen, dass sie jetzt nicht genau wissen, was dahinter steckt. Und jedenfalls kann es dabei auch zu einer sogenannten Affektlabilität kommen. Erstmal können sie nur die Symptome behandeln. Und er entdeckt dann auch am Fuß noch eine kleine Verwundung. Und David erzählt, dass er am Fluss barfuß gewesen ist. Er erinnert sich nicht genau, was passiert ist, aber möglicherweise ist er in irgendwas reingetreten. Lotte richtet dann das Zimmer ein, Tanja kommt herein und ist erstaunt über das neue Zimmer, also über den neuen Zustand des Zimmers und fragt, was denn hier passiert? Und Lotte fragt, du hast es nicht gewusst? Und Tanja ist eher so ein bisschen skeptisch, weil sie meint, naja, wir haben doch bald unsere eigene Wohnung. Und Lotte erzählt davon, dass Piwi, Clara und Bernd mitgeholfen haben und Christian meinte, später wird es dann ein Gästezimmer. Und Tanja meint, das hast du geglaubt.
Ja, das klingt so richtig. Du bist aber auch ein Dümmerchen. Also.
Jetzt will er dich hier vereinnahmen. Ja. Also. Und fragt auch, ob sie sich bedankt hat. Und Lotte meint, nee, das mache ich noch. Unten bringt Christian ein Tablett mit Orangensaft zu Clara in so eine Art Wintergarten. Also ich glaube nicht, dass wir da schon mal eine Szene gesehen
noch
haben.
Noch nie, ne? Ja, ganz neue Räumlichkeit. Ja.
Also so mit Fenster, so Panoramafenster und Sofa. Also für diese,
ja. Maximal könnte es sein, was man ja wirklich noch nie so gesehen hat. Es gibt ja dieses, wenn man hinten durch den Garten kommt, gibt es diese Treppe nach oben. Ja. Und dann gibt es ja so einen Vorraum noch, der auch verglast ist. Wahrscheinlich ist es der.
Ja. Er fragt, warum überall Kartons stehen. Und Clara meint, der Keller ist voll. Wir wussten nicht, wohin damit. Christian meint, das kann nicht sein. Clara meint, es kann sehr wohl sein, wenn man nie etwas wegschmeißt. Christian überlegt, dass in der Waschküche noch Platz sein müsste, unter dem Tisch. Aber Clara meint, das sind die alten Autoreifen. Und dann meint er, ja, die könnten dann wirklich mal weg. aber wie wär's denn auf dem Dachboden? Und Clara erwidert, wir haben das Zeug runtergeschleppt, du kannst es gern wieder hochschleppen. Und Tanja kommt dazu, dankt für das Zimmer. Lotte freut sich sicher richtig. Und Clara meint, sie kann ihre Gefühle dann aber sehr gut verbergen, wenn das so sein sollte. Und Christa meint, ja, wenn man nicht wirklich hier sein will, dann ist das mit der Dankbarkeit eben ein bisschen schwierig. Und Christian und Tanja küssen sich. Clara geht schnell, meint, man muss ja nicht alles sehen. Und Christian fragt Tanja dann nach dem Termin, den sie heute gehabt hat. Und Tanja stellt erschrocken fest, dass sie ihn vergessen hat. Das bekommt Lotte mit, die gerade dazukommt. Und als Christian gerade sagt, er hofft, dass es dann diesmal nicht wieder 2 Wochen dauert, bis sie einen nächsten Termin bekommt, bedankt sie sich kurz für das Zimmer bei Christian. Ist total schön geworden. Christian meint, er hat nicht viel beigetragen. Es waren ja eher Clara und Piwi. Und Lotte meint, naja, jetzt lohnt es sich ja, weil Tanja hat ja den Termin verpennt. Läuft nämlich nicht. Läuft wie immer nicht. Und Tanja geht Lotte hinterher und Christian ist dann allein in diesem Wintergarten und legt die Füße auf einer dieser Umzugskisten und stellt fest, steht eigentlich ganz gut da. Und draußen, das wird später vielleicht nochmal interessant, zieht ein leichtes Gewitter auf.
Oh, das habe ich nicht beachtet. Okay, aber das Gewitter ist auch hier erkennbar.
Ja, also es kommt kommt so ein bisschen Wolke und Donner und so.
Okay.
Und dann ist schon ein anderer Tag. Also so eine Transition von einem Tag zum nächsten ist das Gewitter. An diesem anderen Tag sind wir in der Küche am Morgen, wo es irgendwie zur Schule losgehen soll. Clara hat mal einen Stiefel und hat heute das Vorstellungsgespräch auf dem Reiterhof. Christian ist schon in der Klinik und Paul muss vor der Schule noch eine Projektarbeit abgeben und muss deswegen früher los. Und Lotte sagt, sie kommt nach. Tanja fragt, warum Lotte nicht versucht, wie über Paul einen Anschluss zu finden, warum sie nicht mit ihm zur Schule geht. Und Lotte meint, sie muss sich in der Schule ein Standing aufbauen und dabei ist Paul nicht besonders hilfreich, weil Paul ist uncool und peinlich. Das hört nun wiederum Clara mit und ist aufgebracht. Paul ist doch total nett zu dir. Und Lotte meint, nerv nicht, es ist ja nicht persönlich gemeint. Clara für sie ist es aber persönlich. Wenn sie das nochmal mitbekommt, dann hat Lotte ein Problem. Und Lotte fragt, ob Clara sie jetzt erziehen will. Und Clara meint, ja, wenn es sein muss, solange du hier Gast bist, hast du dich zu benehmen. Und Tanja stimmt so ein bisschen zu, dass das sehr undankbar klang. Und Lotte fragt sich, wofür sie denn dankbar sein soll. Sie will ja nicht mal hier sein und geht raus. Und Tanja meint zu Clara, sie hätte das schon mit ihr allein geklärt. Aber Clara meint, vielleicht brauchte sie mal eine klare Ansage und nicht nur eine mütterliche Ermahnung.
Der Konflikt ist wirklich, du hast es ja schon anfangs gesagt, ziemlich cool.
Ja.
Weil man irgendwie auch ganz schwer dazu kommt, wer sich jetzt hier wirklich anders verhalten hätte sollen, weil alle ja irgendwie so eine Berechtigung haben. Also genauso wie, ich kann ja auch Lotte total also es ist erstmal komisch, dass Lotte so ein bisschen sagt, ich muss mir ein Standing erarbeiten oder irgendwie sowas. Also die Formulierung ist einfach nur so ein bisschen komisch. Aber es ist ja voll ihr Recht, wenn sie mit Paul jetzt nicht unbedingt Zeit verbringen will.
Mhm.
So, sie sagt, es ist aber auch klar, also sie lässt dann halt mal kurz ihre Gefühle ordentlich raus. Dass Clara das nicht so stehen kann, lassen kann, ist auch klar. Und dass dann sagt der Tanja, vielleicht hätte ich hätte das schon geklärt. Aber sie kann ja nicht Clara das Recht nehmen, wenn sie was mitbekommt, in ihrem Haus da was zu sagen. Ich verstehe es auch aus Claras Position, dass sie so ein bisschen trotzdem als Gast sieht, auch wenn das eine harte Formulierung war. Irgendwie mal, das ist mal so ein Konflikt, wo man schön nicht so schwarz-weiß hat.
Ja, und ich meine, sie sagt ja, also Lotte selber sagt ja, sie ist Gast für eine kurze Zeit. Von daher ist es ja auch okay, wenn Clara sagt, seid ihr nur Gast.
Ja.
In der Klinik sind wir dann als nächstes und Michael berichtet Christian, dass David jetzt in der Dialyse ist. Christian kennt solch einen massiven Verlauf eigentlich nur nach schweren Unfällen mit Quetschungen. Und Michael gehen auch die Ideen aus. Sie haben eigentlich auf alles getestet, was irgendwie in Frage kommt. Alles ist negativ. Und Christian sieht nochmal nach ihm, geht zu ihm ins Zimmer. Sarah erzählt Christian, dass sie Angst hat. Und Christian erklärt, die Dialyse ist anstrengend für den Körper. Er fragt sie, ob ihr irgendwas aufgefallen ist, als er vom Angeln zurückgekommen ist. Und Sarah meint, bis auf die Kopfwunde vom Ast und dass er sauer war, dass das Handy kaputt gegangen ist, war nichts weiter und das Handy hat keinen Mucks mehr gemacht. Mir sehr verwirrend aufgeschrieben. Bis auf die Kopfwunde am Ast, sauer, dass Handy kaputt gegangen ist, hat keinen Mucks mehr gemacht. Da muss man erstmal sortieren, was jetzt hier gemeint ist. Also er hat schon noch Muckse gemacht, aber das Handy nicht mehr.
Alles war gut, er hat keinen Mucks gemacht.
Maren und ihre Freundin kommen dann wieder in die Praxis und es geht ihr wieder nicht gut. Sie hatte eine Horrornacht mit Übelkeit, Erbrechen und das ganze Programm und Tanja untersucht sie. Achso, hier ist mir übrigens aufgefallen, habe ich mir hier aufgeschrieben. Nina Vorbrot ist die Schauspielerin von der Freundin. Wieder eine aus Sechserpack. Die nächste aus Sechserpack. Ich glaube, zweite Folge hintereinander.
Ja.
Das ist die aus Sechserpack jetzt.
Und es ist ein bisschen lustig, weil auch das Motiv, dass beim Angeln irgendwie was passiert
ist,
eigentlich auch. Es wirkt so ein bisschen so, als ob jemand sich da so ein bisschen demselben Motiv bedient hat, einfach bei sich selbst.
Ja. Das hat mich diesmal jetzt wirklich nochmal zugebracht, kurz nochmal zwei, drei Szenen Sechserpack zu googeln. Ja. Und da sind mir echt nochmal ein paar Sachen eingefallen, die wirklich ganz cool waren. Gab zum Beispiel immer eine, es hatte ich gar nicht mehr im Kopf, es gab ein Thema der Folge immer, meinetwegen Kameraden oder so. Und dann gab es immer eine Szene, die war jede Woche gleich, dass halt ein weiblicher Feldwebel irgendwie in so eine Militärbaracke kommt, einen Soldaten weckt und sagt, was wissen Sie über Kameraden? Oder so, also das Thema der Woche eben. Mhm. Der dann so anfängt rumzustammeln. Naja, es ist ja so, dass... Und sie dann mal, was habe ich Ihnen beigebracht? Und er dann so einen Monolog aufzählt, offensichtlich auswendig gelernte Fakten über irgendwas und sie dann eben wieder abgeht.
Wie definiert ein Soldat Kameraden?
Naja, Kameraden vermitteln ein Gefühl.
Was habe ich Ihnen beigebracht?
Ein Kamerad hält einem den Rücken frei, besonders unter der Dusche. Ein guter Kamerad nimmt das obere Bett und isst keine Bohnen. Ein Soldat lässt seine Wut nie an Kameraden aus, nur an Zugabteilen. Wer seine Kameraden hängen lässt, den lässt der Hauptfeldwebel hängen. Gute Kameraden teilen sogar ihr Essen. Geteiltes Leid ist halbes Leid. Kameraden heißen Kameraden, weil Leibeigene nicht so schön klingt.
Und?
Und? Viele Kameraden verhindern nicht, dass der Hauptfeldwebel immer nur einen rund macht.
Wollen Sie etwa sagen, dass ich Ihre Kameraden härter rannehmen soll? Na, das erklären Sie Ihnen am besten selbst. Weitermachen!
Das war, das hörte sich immer ziemlich lustig, aber damals so 2005 oder wann das lief, also so 8. Klasse, als ich da war, war das immer so unser, war es ein geflügeltes Wort in der Klasse. Was habe ich Ihnen beigebracht?
Ah, geil, okay.
Wo waren wir? Genau, Tanja ruft auch Christian dazu und Maren erzählt, es fing gestern Abend an, als sie ins Bett gegangen ist, dann kam die Übelkeit. Und Tanja stellt auch Herzrhythmusstörungen fest und Blutdruck 90 zu 60. Und als Christian dazu kommt, rechtzeitig wie immer, kommt es auch zum Kammerflimmern und er macht eine Herzdruckmassage und der Defibrillator kommt zum Einsatz. Die Reanimation gelingt und Edeltraud holt einen Rettungswagen. Die Freundin, die versteht es nicht. Sie hat sich doch ausgeruht, sie hat den Tee getrunken. Was ist da passiert? Ich weiß nicht, ob Konstantin, ob das jetzt schon weiß, aber sie hat ja auch den Tee getrunken.
Aber ist denn der Tee, also ist der für irgendwie so, kennt den vielleicht schon eine Ärztin oder sollte sie da vielleicht später nochmal recherchieren?
Vielleicht sollte sie nochmal sich mit dem Tee beschäftigen. Nora hat doch da auch Tee bekommen.
Und wird, glaube ich, auch nochmal, sollte aber, glaube ich, vorher nochmal nachschauen, oder?
Ja, guck nochmal nach, lieber nochmal nachschauen. Tanja wusste nicht genau, was es damit auf sich hat, mit diesem Tee. Das ist wie in der Pilzfolge damals, ne? Die Pilze. Ach, die Pilze. Du weißt ja, die Pilze.
Es ist, es hätte nur noch mal der Tee irgendwie so ein. Es gibt bei der Serie Verbrechen, ZDF gibt, hat so eine Serie Verbrechen, da werden immer so gelegentlich so Gegenstände dann auch so, aber so welche, die halt klar, also so ein Messer oder irgendwie sowas wird dann nochmal so durch den Raum einfach so gehighlightet sozusagen, nochmal über den Bildschirm sozusagen fliegt er dann. Vielleicht wäre das hier auch ganz passend.
Ja, das wäre mal so ein bisschen Tee.
Genau. Oder Pilze.
Ja. Das wäre auch interessant. Ah, sie haben Pilze. Genau. Warum haben sie das denn nicht gesagt? Tanja wird also in der Klinik... Was soll das heißen? Tanja wird in der Klinik geklärt.
Aufgeklärt.
Ach so, Tanja meint, in der Klinik wird geklärt, was passiert ist. Was ist da passiert, fragt die Freundin und Tanja sagt, das wird in der Klinik geklärt. Und später fragt Tanja dann Nora nach dem Tee. Das Glas steht noch da, also das Glas mit den Blättern. Und wir machen einen Zeitsprung und Tanja untersucht den Tee und Christian parallel dazu auf dem anderen Laptop den Fall von David. Und beide reden ihre eigenen Sachen vor sich hin. Also Tanja sagt sowas wie, ja, aber diese Blätter sind doch eigentlich, Und Christian sagt, bei diesen Unfällen kann das doch gar nicht sein. Und sie reden zwar miteinander, aber nicht über die gleichen Sachen. Und Christian kriegt dann ein Telefon von Clara. Es gibt was zu feiern. Sie hat die Lehrstelle bekommen. Und Tanja trifft sich jetzt mit Lotte. In der Natur sind wir dann mit Lotte und Tanja. Und Lotte fühlt, dass Tanja ihr in den Rücken gefallen ist. Und Tanja stimmt zu und meint, stimmt, ich sollte eigentlich immer auf deiner Seite sein. Und Lotte meint, Paul ist eigentlich ganz okay, wenn er nur nicht in ihrer Klasse wäre. Und Tanja meint aber, dass du so arrogant bist, das passt gar nicht zu dir. Wenn jemand dir mit Respekt begegnet, dann solltest du das erwidern. Lotte war einfach genervt, überall war Happy Family und eigentlich dachte sie, sie gehört nicht dazu. Dann noch die Sache mit der Wohnung. Erst wird das Zimmer verschönert und dann hast du den Termin vergessen. Lotte dachte daher, sie will eigentlich gar nicht mehr weg. Und Tanja versichert ihr, sie werden ihre eigene Wohnung haben. Und Lotte meint, gut, das Leben ist nämlich nicht immer planbar. Und Tanja stellt fest, dass ihre eigenen Worte etwas altklug klingen, aber trotzdem richtig sind. Und Lotte entdeckt einen Brombeerstrauch. Und Tanja nimmt sich einen Zweig und hat eine Idee und meint, wir müssen dringend in eine Gärtnerei. Und Lotte sagt, was soll ich in der Gärtnerei?
Das hat mir total gefallen. Das fand ich irgendwie so schön. War's das? Was soll ich in der Gärtnerei? Es war auch ein ganz bisschen Dialekt, glaube ich, dabei. Minimal. Ich weiß
gar nicht, wo sie her ist.
Ich glaube, sie kommt aus Eisenach.
Okay. Es ist auch witzig, weil wir manchmal so Szenen haben bei Kleist, wo es dann so ist, wir müssen sofort das machen. Und dann endet die Szene. Und hier war es halt so ähnlich. Wir müssen sofort in eine Gärtnerei. Und dann haben wir aber noch eine Figur, die sagt, warum? Was haben wir in der Gärtnerei?
Bei der Szene hat mir eine Sache sehr, sehr gut gefallen. Wir sehen mal Eisenachs Natur, aber nicht die Wartburg.
Es ist
einfach so ein Feld, das ist auch einfach so ein Feld, wo man mal so quer rüber geht, ohne dass das jetzt irgendwie so ein touristisch ausgebauter Kiesweg ist, der dann zu einem Schloss führt oder halt eben zur Wartburg.
Es gibt nur ein Problem dabei.
Oh,
wie soll ich denn dann erkennen, dass das Eisenach ist?
Vielleicht war es ja auch nicht in Eisenach.
Ja, Genau.
Vielleicht war es irgendwo ganz woanders. Vielleicht durften sie nicht mehr in Eisenach drehen oder da war gerade irgendeine Veranstaltung bei der Wartburg oder so. Und die zweite Sache, genau, Frage an dich. Was glaubst du, wie löst sich's auf? Werden sie dort einziehen oder kriegen sie ihre eigene Wohnung?
Ah.
Weil jetzt ist es ja wirklich so, irgendwas ist doch jetzt schon, verschiebt sich hier gerade irgendwie.
Also normalerweise wäre es eigentlich so, dass ja relativ stark angedeutet wird, dass sie nicht einziehen, weil es ja diesen Konflikt jetzt gibt und der Konflikt muss ja auch so eine Grundlage haben, dass Lotte sehr dafür ist, dass sie nicht einziehen und Tanja eigentlich auch sagt, ja, das ist auf jeden Fall nicht geplant.
Mhm.
Und wenn jetzt in 3 Folgen es heißt, ach, wir ziehen doch ein, dann wäre das normalerweise in einer normalen Serie Grundlage für einen noch größeren Konflikt. Du hast immer gesagt, wir ziehen nicht ein, jetzt ziehen wir doch ein. So.
Mm, ja.
Weil Familie Dr. Kleist, glaube ich aber auch daran, dass es dann in 3 Folgen heißt, wir ziehen doch ein und dass Lotte dann sagt, ja, ich war ja anfangs nicht dafür, aber jetzt habe ich doch Clara lieb gewonnen und so. Und
ist mit Paul zusammen oder sowas.
Genau. Und dass es dann alles sich im Wohlgefallen auflöst.
Okay. Schauen wir mal in ein paar Folgen,
ja,
ob du recht behältst.
Hatzfeld und Christian besprechen sich. Hatzfeld meint, irgendwas muss am Mittwoch passiert sein. Sie brauchen mehr Details, alles kann wichtig sein. Also der Mittwoch ist der Tag, wo er mit dem Angelausflug war und ihm der Ast auf den Kopf gefallen sein könnte. Oder jetzt kann man das Wort ja mal verwenden und ihm scheinbar der Ast auf den Kopf gefallen ist.
Ja.
Und Christian weist auf die Wunde am Fuß hin und Hatzfeld spekuliert, ob er irgendwas in irgendwas Giftiges getreten ist. Und die Labortests waren allerdings negativ. Christian fällt wieder ein, dass sein Handy kaputt war. Und Hatzfeld meint, möglicherweise ist es ins Wasser gefallen. Und beide haben gleichzeitig einen Einfall wegen des Handys und des Stromschlags und bla bla bla. Ein Blitzunfall. Und Hatzfeld meint, das wäre der Wahnsinn. Und Christian meint, wie kriegen wir jetzt raus, ob am Mittwoch an dieser Stelle der Blitz eingeschlagen hat. Und später kommt Christian dann zu David und Sarah. Er hat eine Landkarte mit, fragt ihn, wo er genau war und wann genau. David zeigt es ihm. 5 Uhr morgens bis etwa 8 Uhr war er an dieser Stelle. Und Christian meint, es gibt eine Station in Deutschland, die registriert sämtliche Blitze. Und 6.23 Uhr ist an dem Ort, wo sie waren, ein Blitzschlag eingegangen. Und durch den Schock kann eine Gedächtnislücke entstanden sein. Und die kleine Wunde ist dann kein Ast, keine Verletzung, die von einem Ast herkommt, sondern ein Eintrittsmarker des Blitzschlags. Eigentlich ist er wahrscheinlich in den Baum eingeschlagen, aber ein Teil ist auf ihn übergesprungen. Deswegen ist auch das Handy durchgeschmort und die Verletzung am Fuß ist der Austrittsmarker des Blitzes. Und die Energie des Blitzes kann Muskelgewebe zerstören. David erinnert sich durch das Gespräch gerade, dass er seine Sachen zusammengepackt hat und weil ein Gewitter aufzog. Und Christian meint, gut, die Erinnerungen kommen zurück. Jetzt hat er aber vermutlich eine akute innere Blutung und eine Milzruptur. Und in dem Fall müssten wir sofort operieren.
Es wäre lustig gewesen, wenn er noch darauf hingewiesen hätte, dass er Tee getrunken hat. Also plötzlich, dann hätte man die Lösung für beide Fälle. Es wird mit allen Mitteln gearbeitet, ne? Blitzschlag. Also ich finde, Blitzschlag ist irgendwie so ein verrücktes Phänomen, vor dem alle Angst haben, weil es ja auch irgendwie was mit diesen Blitzen und sowas, was sehr Bedrohliches hat. Ich weiß nicht, die Wahrscheinlichkeit, dass man so einen Blitzschlag überlebt, ist ja eigentlich hoch, weißt du das?
Nee, weiß ich nicht. Haben wir darüber vielleicht schon mal gesprochen in der Folge, wo einer vom Blitz getroffen wurde?
Kommt mir sogar vor, ja irgendwas ja. Kommt jetzt auch schon wieder so. Ja.
Mit diesem geilen Effekt, wo er so das Auto anfasst und dann so die Kamera auf negativ schaltet und wieder auf positiv und er dann so, so eine Verrenkung macht. Irgendwie. Das war ja der schlimmsten Effekte, die Serie je gemacht hat, glaube ich.
Ja, aber lustig, dass auch das jetzt schon mehrmals vorkommt, ne?
Das ist es halt. Also wir haben in beiden, also wir haben schon mal eine eigene Folge gehabt, wo es um Blitzschläge geht. Ich glaube, die hieß sogar Blitzschlag.
Ja,
wo es halt darum geht, dass ein Patient irgendwie vom Blitz getroffen wurde und ja, sich dann natürlich auch dann wieder sagt, nein, ich habe nichts und so weiter. Das war doch irgendwie der Freund von Remanka, der dann noch irgendwelche an Autos rumgeschraubt hat und die eigene EMW nicht richtig zusammengebaut hat, weil er es nicht mehr hingekriegt hat und so. Erwin Baum hatte da, glaube ich, auch einen sehr interessanten Auftritt.
Wie so oft.
Ja, und das andere mit den Tees hatten wir auch schon mal, dass ein Patient irgendwie die ganze Folge über irgendwelche Symptome hat und am Ende rauskommt, der hat seine ganzen China-Tees immer getrunken und die sind aber irgendwie mit schweren irgendwas, Pestiziden voll.
Phosphatdünger.
Ja,
das ist dann über Anna Scheller rausgekommen.
Genau, weil die sich auch mit Tee auskannte.
Ja, stimmt.
Ja. Blitzschlag war die Folge 12 der zweiten Staffel.
Ah, krass.
Ja, mittlerweile haben wir echt so Kreuzungen von einfach alten Fällen.
Ja, deswegen, manchmal finde ich, ist sozusagen, tritt schon eine gewisse Müdigkeit bei den Fällen so ein,
dass man so die Motive und die Art, wie es sich erzählt wird, so ein bisschen, ja, man kennt's.
Ja. Aber ansonsten fand ich diese Detektivsache eigentlich ganz spannend. Also so dieses auf den Grund gehen und irgendwie einen ganz außergewöhnlichen Fall finden, das, wie hat's Wetter halt gesagt, das wäre der Wahnsinn. Also so einen völlig unwahrscheinlichen Fall, der aber eingetreten ist. Das fand ich eigentlich ganz cool. Eine Küchenuhr klingelt. Und warum? Weil Inge, Clara und Lotte am Backen sind. Bernd Heimwerker und Inge backt. So kennen wir dich. Lotte ist dabei aber nur am Handy und Clara nimmt die Handschuhe und holt die Muffins heraus und Inge meint, jetzt sehen sie bestens aus, jetzt muss die Füllung rein. Dazu später mehr. Bleibt dran, es wird spannend.
An der Stelle machen wir auch erstmals eine kleine Werbung.
Genau. Holt euch jetzt Audible.
Ja.
Tanja erklärt, oder wir machen diese KI-Werbung. Wünschst du dir jemanden, der dich versteht und an deiner Seite ist?
Wünschst du dir auch manchmal eine Person an deiner Seite, die dich so gut versteht wie niemand sonst?
Das ist okay. So ganz, ganz schlimme mit KI erstellte Werbung, die irgendwelche Texte aussagt.
Ach du Schreck. Ja. Okay.
Tanja erklärt Marens Freundin. Ja, wir gucken jetzt einfach mal, wie sie heißt. Weil, es wird nicht gesagt in der Folge, wir gucken jetzt live nach. Nina Vorbrot spielt die Rolle Doris Sonneborn. Wurde nicht gesagt in der Folge der Name, aber Doris Sonneborn. Tanja erklärt also Doris Sonneborn etwas über die Blätter dieses Tees. Beinwell ist das, was der Tee eigentlich sein sollte und den erkennt die Freundin, Doris Sonneborn, an den spitz zulaufenden Blättern und der leichten Behaarung der Blätter. Tanja holt ein anderes Blatt hervor, das Doris Sonneborn als Beinwell identifiziert, aber Tanja enthüllt, das ist Fingerhut. Die Blätter ähneln sich, aber Beinwell ist rauer und borstiger und die Blattränder beim Fingerhut sind gezähnt. Doris Sonneborn sagt, es ist also Fingerhut in meinem Tee. Und Tanja bestätigt, dass das in der Probe war. Daher hat Maren eine digitale Vergiftung. Zum Glück hat sie nur wenig davon abbekommen, sonst hätte sie die Nacht wahrscheinlich gar nicht überlebt. Und sie bekommt ein Medikament, das das Toxin eliminiert, dann ist sie bald wieder fit. Doris Sonneborn ist sehr aufgebracht. Sie schimpft immer mit Maren, dass sie nicht genug auf sich achtet und jetzt sowas, jetzt vergifte ich dich hier quasi. Und Maren meint zu ihr, alles gut, du machst alles mit Herz und Leidenschaft, immer, das liebe ich doch so auch an dir.
Das ist aber eine sehr, sehr nachsichtige Variante, wie man mit der Freundin umgehen kann. Also klar, dass es nicht bösartig war, ist logisch,
ja.
Aber da die Freundin ja generell einen sehr vorlauten Touch hat und irgendwie ja groß im Wartezimmer rumredet über ihre Symptome und so und die dann selber aber erzeugt, also die Freundin ist schon ein bisschen der Oberloser der ganzen Folge. Also
ja. Dieses
Rumgequatsche und dann selber nicht genau aufpassen, was man der anderen Freundin gibt und gleichzeitig alle damit so missionieren wollen mit den eigenen Teesorten und die auch noch sofort in der Praxis anbieten, wo man ja noch nicht mal Patientin ist und sowas. Ach ja.
Ja, das stimmt.
Sie ist schon echt, wahrscheinlich finde ich so mit eine der schlimmsten Figuren, die es in der Serie überhaupt gab.
Andererseits denke ich halt, wenn mir zum Beispiel sowas passieren würde, also wenn du mich jetzt vergiften würdest, oder sagen wir mal, wenn ich irgendwelche Symptome haben würde und dann sind wir gemeinsam in der Klinik und es ist aber herausgekommen, was es ist, und sozusagen die Erleichterung darüber, dass ich jetzt weiß, woran ich bin und dass es nichts weiter Schlimmes ist, sondern dass ich jetzt ein Antitoxin kriege und so weiter, dann würde ich wahrscheinlich sagen, du Arschloch, hast mich einfach vergiftet. So, aber ich wäre nicht wirklich sauer, sondern ich würde wahrscheinlich schon darüber lachen.
Okay.
Also kannst du mal machen, wenn du willst.
Dann probier doch hier mal etwas von meinem neuen Kakao.
Meinem neuen Tee.
Oder so.
Und dann sage ich, du machst das alles mit Herz und Leidenschaft.
Das ist doch das Einzige, was zählt. Egal, was man macht es mit Herz und Leidenschaft, wenn es schlecht ist.
Gibt ja auch Fußballschiedsrichter, die es so machen.
Ja.
Michael bestätigt dann Christians Verdacht in der Klinik, dass sie sofort operieren müssen. Und er meint, trotzdem die OP ist Routine und David wird ohne Milz leben können. Und Sarah dankt Christian und umarmt ihn. Dann geht's in die OP. Und Tanja kommt von hinten dazu und fragt, wer denn da Christian gerade umarmt hat. Gibt ihm dann einen Kuss und erzählt dann ihm von ihrer Patientin und sie gehen gemeinsam raus aus der Klinik. Und in der Villa-Küche geht dann das Backen voran.
Nur ein Satz davor noch kurz. Ich finde es mittlerweile lustig, wenn Michael sagt zu Leuten, die OP ist reine Routine. Weil er nun wirklich selber die Erfahrung machen muss.
Aber wenn es nicht gelingt, genau. Dann kann ich nie wieder operieren. Ja. Bei mir geht es um meinen Beruf und sowas.
Also er sollte sich vielleicht überlegen, ob man da nochmal eine andere, ob das Ich wäre mal gespannt, ob er das noch genauso, eigentlich innerlich genauso sagt, wie er es davor, oder ob er selber denkt, so für sich denkt, eigentlich sollte ich das, ob das, mich selber hätte ich damit nicht beruhigt. So.
Genau, es wäre halt witzig, wenn er jetzt ab sofort sagen würde, also die Operation ist zwar Routine, aber es gibt eine 0,3%ige Chance auf komplette Paralyse. Also das muss man sich mal überlegen.
Und morgen stehen Sie wieder hier als Erster, als Patient.
Sie brauchen einen Profi. Sie brauchen
ja, genau. Eine Koryphäe auf dem Gebiet. Anders mache ich es nicht.
In der Villa-Küche geht also das Backen voran. Die Stimmung ist besser als vorher jetzt. Und Clara will wissen, woher Inge eigentlich davon wusste, dass sie und Lotte sich gestritten haben. Also ich weiß nicht genau, wie das hier gemeint ist. Aber anscheinend hat Inge irgendwie anberaumt, dass sie gemeinsam backen, um so eine Art Teambuilding-Maßnahme zu machen.
Ja.
Und Inge meint, Bernd. Wieder der Blick auf das Schloss mit den Kerzenleuchtern, der Orgel und so weiter. Da haben sich zwei gefunden, meint Inge. Und ich vermute, sie meint Bernd und Lotte. Oder? Oder meint sie Lotte und Clara? Weil Lotte und Bernd haben sich ja irgendwie gut verstanden.
Ja, das stimmt. Das stimmt, das würde gehen. Und trotzdem finde ich es unlogisch, dass sie Bernd als Keller nennt, weil Bernd es ja eigentlich auch nicht mitbekommen haben kann. Also an dem Streit haben ja wirklich nur Christian und Tanja noch so direkt teilgehabt.
Und der Streit war ja auch nach der Szene mit Lotte und Bernd.
Ganz genau, also eigentlich funktioniert das nicht. Und dann sind die alle in die Schule gegangen und dann sind die ja meinetwegen noch nachher, also Lotte musste ja dann auch zur Schule. Ja. Dann musste Tanja, nachmittags ist sie mit Lotte da alleine da so rumgelaufen und dann ging es ja sofort in die Gärtnerei. Dass Lotte jetzt, also dass sie jetzt bei Bernd schon geklingelt hat,
meinst du, sie haben vielleicht WhatsApp geschrieben? Das Bernd, Clara macht mich total fertig.
Das kann natürlich sein, dass sie da auf dem im neuen schönen Zimmer das genutzt hat. Der neue beste Freund Bernd. Bernd und Lotte, also wenn ich es vorher hätte tippen müssen, hätte ich gesagt, die beiden verstehen sich sicherlich nicht. Also es Lotte, wenn sie schon sagt, Paul ist uncool und sowas, dass sie dann so sagt, naja, Bernd ist schon eher der verrückte Onkel. Aber wer weiß, vielleicht
bleibt vielleicht ist er so verrückt, dass es wieder lustig ist.
Ja, das kann sein.
Ja, Paul kommt mit einem Wäschekorb herein und weist Lotte darauf hin, um nochmal zu unterstreichen, dass er ein bisschen uncool ist. Ich wollte dir sagen, die Verteilung der gewaschenen Wäsche gehört auch zum Wäschedienst. Nur, dass du es weißt.
Ja, da bekommt natürlich Lotte echt eine gemeine Funktion, dass sie auf der einen Seite als Gast gesehen wird, auf der anderen Seite allerdings auch als ein Gast mit großen Pflichten.
In den Wäscheplan mit aufgenommen wird. Genau. Oder in den Putzplan. Ja, Clara entdeckt dann das Shirt in der Wäsche, das Lotte vor zwei Folgen oder so ja einfach mal angezogen hat und meint, Lotte kann doch nicht einfach mein Zeug anziehen, ohne zu fragen. Lotte meint, nee, du warst ja nicht da. Ja, dann kann ich es erst recht nicht anziehen, meint Clara. Und ist vor allem sauer, weil sie es mit in die Buntwäsche gemacht hat. Was sehr süß, wie sie es gemacht haben. Es ist einfach ein komplett sauberes T-Shirt und dann haben sie an einer Stelle irgendwie so einen blauen Fleck angemalt. Das ist so wie damals der verschimmelte Joghurt, der einfach Joghurt war mit so Korianderblättern oder so.
Ja.
Es ist, glaube ich, auch keine Serie, die dafür gemacht ist, auf 70 Zoll geguckt zu werden.
Nee, das stimmt. Und es wird sehr sorgsam mit den Materialien umgegangen, sozusagen. Ja. Der Joghurt wird danach nicht weggeworfen und verschimmeln lassen, sondern wahrscheinlich direkt danach gegessen.
Genau. Ganz cool ist auch, als der Streit hier wieder losgeht zwischen Clara und Lotte, hat Uta Schorn einen coolen Moment, wo sie einfach einmal so die Hand an die Stirn nimmt. So. jetzt geht das wieder los. Clara meint also, das T-Shirt ist versaut. Hat dir deine Mutter nicht beigebracht, wie man wäscht oder was? Das ruft Tanja auf den Plan, die von nebenan zuhört, aufgebracht hinzukommt. Aber nichts sagt, sondern nur böse guckt. Lotte meint zu Clara, du bist eine richtige Oberdiva. Du hast mir überhaupt nichts zu sagen. Jetzt kommt auch Christian dazu. Und Clara meint, das hier ist immer noch unser Haus. Und Christian meint, Clara, das verbitte ich mir. Er hat zwar nicht zu dem Streit mitbekommen, aber wir wohnen hier zusammen. Ich verlange Respekt. Und Clara fragt, auf wessen Seite stehst du eigentlich? Während der ganzen Szene wird das T-Shirt immer wieder hin und her geworfen. Das ist ganz lustig. Ja, es ist so, dass, glaube ich, Clara es zu Lotte wirft und Lotte ist dann in einem anderen, als sie sagt Oberdiva, wirft sie es zurück zu Clara und Clara wirft es dann auf Christian. Und so. Das ist ganz witzig, das T-Shirt macht eine kleine Wanderschaft.
Das ist ja cool, wenn das so ewig weitergeht.
Lotte und Clara stürmen heraus, Christian und Tanja hinterher und mit dem Treppenhaus hört man eine Tür knallen.
Clara!
Das war Lotte.
Ja, das war Clara.
Tanja versteht Clara ja so ein bisschen. Lotte ist im Moment wirklich nicht einfach. Und Christian sagt, wer ist schon einfach? Es wäre ja langweilig. Und Tanja meint, ein bisschen Langeweile würde mir eigentlich ganz gut tun. Christian meint, es ist nicht der erste Streit und sicherlich auch nicht der letzte in diesem Haus. Und Tanja meint, ja, vielleicht überfordern wir uns hier wirklich gerade ein wenig. Und Christian meint, wir müssen wohl mal mit unserem Mädchen sprechen. Und Tanja fragt Christian, ob er es vielleicht machen würde, mit ihnen beiden gemeinsam zu sprechen. Und da dachte ich schon, jetzt kommt der Abspann, weil das wäre eigentlich so ein perfektes, vielleicht schaffst du es ja mal. Und dann kommen wir aber, tatsächlich kriegen wir die Szene noch kurz. Wir sehen also eine Szene kurz zwischen Christian, Lotte und Clara im Garten sitzend. Und Christian erklärt, offenbar ist er schon eine Weile am Monolog halten. Wenn ich also laut Musik hören will, dann müsst ihr das halt tolerieren, ertragen. Aber wenn ihr Hausaufgaben machen wollt, dann kann man halt keine laute Musik hören. Dann muss ich das tolerieren. Und Clara, nach wahrscheinlich 20 Minuten Monolog, sagt, Papa, was ist denn jetzt dein Punkt?
Vor allem, weil diese Analogie ja auch so, dann redet direkt über die Sache, um die es jetzt geht.
Ja.
So,
Der Punkt ist, dass wir alle zumindest vorübergehend unter einem Dach wohnen und da müssen wir Kompromisse schließen. Clara fragt, ob das jetzt heißt, dass jeder sich so benehmen darf, wie er will. Christian meint, nein, jeder geht auf den anderen zu, ein bisschen wenigstens. Für Lotte heißt das, dass man fragt, bevor man sich was nimmt. Und Clara hört auf, Lotte immer zu erziehen. Und Clara ist die Erste, die sagt, ja, es tut ihr leid, es kommt nicht wieder vor. Lotte auch. Also das sagt so, mir auch. Christian hat sein, ja genau, Christian hat seinen Signature. Wie bitte?
Was?
Lotte sagt, es tut mir leid, es kommt nicht wieder vor. Und sie geben sich etwas missmutig die Hand, woraufhin Christian sagt, tada! Und dann meint er, dann können wir jetzt Claras neue Stelle als Pferdepflegerin feiern. Und Clara korrigiert, Pferdewirtin. Ah, Pferdewirtin. Und alle schmunzeln. Folge endet. Und Konstantin hat den Abspann gesehen.
Und nur den, nichts anderes. Das hat mir grundsätzlich sehr gut gefallen, dass auch der Konflikt sofort wieder aufbrennt, nachdem er eigentlich schon gelöst scheint. Weil das war ja wirklich das Klassische, es sind jetzt so 44 Minuten oder so vorbei, jetzt backen die beiden oder sowas. Es hätte wirklich nur noch gefehlt, dass irgendwem was Lustiges passiert oder sowas und dann lachen alle schon da.
So wie damals mit Lisa und...
Der Julia?
Julia Kleist, genau. Ja. In der allerersten Folge, die wieder vorkam.
Du meinst, wo sie dann auf einmal so lachen oder sowas und plötzlich...
Fetter Streit und
ja,
so.
Ja, genau. Stimmt. Ja. Genau, so hätte es passieren können. Und hier ist ganz schön, dass man da merkt, ah, es geht dann doch noch irgendwie was schief. Und das außerdem, was du ja auch, glaube ich, ganz gerne magst, ist, mit dem T-Shirt ist mal was passiert, so vor 3 Folgen und auf einmal wird das wieder sozusagen so ein Thema. Und Christian hat mir in der Szene, also dass er das Gespräch führt, da kommen wir wieder ein bisschen zu Christian, der so, wo man den Eindruck haben könnte, er will Familienfrieden, also ein bisschen der alte Tennispapa, wenn du das Finale erreichst, dann kommen wir dich besuchen zu Peewee. Und hier jetzt auch so ein bisschen, er erklärt, dass die beiden einfach sich benehmen sollen, dann geben sie sich auf seine klare Forderung die Hand und dann kommt so von ihm, dann können wir jetzt auch feiern, deine neue Stelle und weiß noch nicht mal die neue Jobbezeichnung seiner Tochter oder Ausbildungs. Also da war er mir ein bisschen zu sehr von oben herab sozusagen zu erklären, wie das läuft und statt sozusagen zu fragen, Lotte, was können wir tun, damit es dir besser geht? Clara, was kannst du irgendwie, wie fühlt sich's für dich gerade an? Also er scheint wirklich gar nicht so interessiert zu sein am Gefühlsleben der anderen, sondern er sagt, wie man es halt so macht. Also da hat er mir wieder gar nicht gefallen.
Man bräuchte Anna Schöller als Mediatorin.
So, das wäre es natürlich. Das, genau.
Ich habe mir übrigens die Frage gestellt, ich wäre total fasziniert von, oder ich wäre fasziniert zu erfahren, ob die beiden Schauspielerinnen sich mochten. Die von Lotte und die von Clara. Mhm. Weil nicht, dass ich auf irgendwas schließen will. Also ich habe keine Indizien, irgendwas zu interpretieren in dieser Hinsicht. Aber ich fände es einfach eine interessante Frage, weil eben zwei ungefähr gleichaltrige, also ich glaube, Lisa Marie Coroll ist ein bisschen älter.
Mhm, ja.
Aber es ist ja schon was anderes, wenn zum Beispiel Lisa Marie Coroll als, sagen wir mal, 18-, 19-Jährige mit Uta Shawn oder Frances Fulton Smith zusammenspielt, wie mit einer Gleichaltrigen. Das ist was anderes.
Ja.
So, gleichaltrig plus minus 2-3 Jahre. So.
Mhm.
Und ob die dann irgendwie zusammen was machen nach dem Dreh oder ob die sich gar nicht ausstehen können oder ob die einfach auch nur Kollegen sind und sagen, ja, da ist jetzt noch eine weitere dabei irgendwie, aber ich habe nicht so einen Kontakt mit der. Oder ob da automatisch durch das ähnliche Alter eine Verbindung besteht, fände ich irgendwie interessant. Weil die Szenen, die sie zusammen haben, ja relativ intensiv sind. Also einerseits halt irgendwie viel Konflikt und so. Und manchmal ist es ja so, dass die Sachen, die im Bild passieren, genau umgedreht sind. Also legendär ist es oft, dass oder viel, viel beschrien ist oft, dass auf Horrorfilm-Sets meistens sehr viel gelacht wird.
Mm, ja, stimmt, habe ich auch gehört.
Und bei Komödien eher nicht so. Mm. Aber wie ist es hier? Also haben die sich jetzt gestritten und mussten sich da eigentlich gar nicht groß verstellen, weil sie sich nicht mochten? Oder haben sie sich gestritten und mussten sich eigentlich sehr verstellen, weil sie sich mochten? Also ich fände es irgendwie interessant, das zu erfahren, aber wir werden es wohl nicht erfahren. Aber ja, es kam nur in meinen Kopf.
Mhm. Ja, das Lustige ist ja, dass die Schauspielerin hier eine ähnliche Funktion hat wie die Rolle. Also sie kommt eigentlich, stößt als eine Schauspielerin, die dauerhafter dabei ist, zu einem Cast, den es auch schon sehr, sehr lange gibt. Also jetzt, wenn wir die junge Generation nehmen, wenn wir sagen, Mia Wolf, Lisa Marie Kroll, Julian König, die kennen sich ja dann schon auch schon seit Jahren.
Ja.
So, also Julian König ist,
ja, Lisa Marie Kroll ja schon noch länger.
Genau, aber ja, sozusagen die drei sind sich sozusagen so als, ich könnte mir angenommen jetzt mal, die bilden so eine Clique so ein bisschen am Set oder sowas, dass man dann sagt, ah, und jetzt kommt die neue. Kann sein, dass cool ist, kann sein, dass schwierig ist, was, ich weiß es nicht.
Reden wir noch kurz abschließend über die Folge. Also ich habe hier noch so 4 Stichpunkte. Tee und Blitze als Ursache für Krankheitssymptome. Fühlt sich wiederholend an. Gab es beides schon mal. Also so, kommt, passt in mein Fazit. Dennoch fand ich die, also diese Suche nach diesem Krankheitssymptom oder diesen Ursachen ganz interessant. Den Aspekt der häuslichen Gewalt vom Beginn hat man sehr, sehr weit links liegen lassen.
Oh ja, das stimmt.
Was habe ich noch? Teenie-Konflikte fand ich eigentlich ganz erfrischend. Und ja, dann habe ich noch meinen Dahlmann. Aber erstmal, kannst du noch erzählen, was fandst du bei der Folge? Noch irgendwelche Ergänzungen?
Keine Ergänzung, also ein bisschen, ich merke, dass ich einen leichten Ermüdungseffekt bei wirklich, also ich habe so das Gefühl, es kommt so wellenweise mein Ermüdungseffekt bei diesen Krankheitsstories und jetzt ist er auf jeden Fall gerade irgendwie so da, dass ich so ein bisschen denke, ja gut, auch genau, kennt man irgendwie, wie es sich entwickelt, habe ich jetzt nicht mit großem Interesse verfolgt, wobei ich gerade sagen muss, gerade, dass ich den Schauspieler Patrick Thiemling, dass ich ihn aus dem Brunetti kenne, dass ich den sehr mag. Also das fand ich an sich eine coole Besetzung. Der Konflikt, den halte ich für gelungen. Also den Clara-Lotte-Konflikt. Und weil man wirklich irgendwie alle verstehen kann und das einfach so eine Konstellation ist, wo man nicht sagen kann, du hast die Verantwortung dafür und du musst da rauskommen, sondern es sind äußere Faktoren, die gerade, also diese Machtlosigkeit von Kindern wird da irgendwie auch ganz gut gezeigt. Von daher, das ist eigentlich so der gute Stern der Folge.
Mhm.
Genau.
Na, die Überleitung bietet sich an. Der gute Stern unserer Folge ist unser Segment, wo wir die dümmste Aktion oder den dümmsten Satz der Folge auszeichnen mit einem Sonderpreis, dem Sushi Lushi Dahlmann.
Wo sind wir denn eigentlich hier? Warum, was darf man überhaupt noch in Deutschland sagen?
Hast du in dieser Folge einen Sushi Lushi Dahlmann gefunden?
Ich vergebe wieder meine ersten 16 Plätze. Platz 3 geht an Bernd.
Hm.
Und zwar für diese kleine Einlage, wo er dann so rumschreit, das kann doch so nicht sein, das funktioniert doch so nicht. Wenn man Inge glauben kann, dass er schon irgendwelche Stahlträger kaputt gemacht, Internet gelöscht, sonst sozusagen alles kaputt gemacht hat, dann finde ich, ist es irgendwann auch ein guter Zeitpunkt, um vielleicht an dem eigenen handwerklichen Können zu zweifeln und nicht zu sagen, ich verstehe eine Bedienungsanleitung nicht, die anscheinend irgendwie gut, weiß nicht, aber Bedienungsanleitung, man braucht manchmal ein bisschen, um sie zu verstehen.
Gerade bei so einem Schrank und so.
Genau, ja. Das dauert ein kleines bisschen und stattdessen denkt er sozusagen, also es hat so ein bisschen was von, die anderen sind alle die Idioten.
Passt zu Bernd ja perfekt eigentlich, oder?
Also, passt zu ihm, ja. Aber es ist halt einfach das so. Das ist
typisch Bernd.
Ja, also es ist so eine kleine, es fällt dann sozusagen als Aussage von ihm nicht weiter auf, aber eigentlich ist es ein bisschen peinlich, wenn jemand, also man, wahrscheinlich ohne Lotte hätte er wahrscheinlich noch das Bett, das ganze Zimmer.
Das Bett hätte dann wahrscheinlich ein Bein vom Schrank und
ja, genau, die Türklinke.
Die Rückwand des Bettes ist, die Rückwand der Schrankwand ist dann eigentlich die Bettunterlage, der Lattenrost ist auf einmal an der für die Kleiderbügel und.
Genau, und auf diesem Schrank können Sie jetzt schlafen, junge Frau. Also, das war so, falls ich merke, sie soll sich einfach in eine von diesen Kisten legen oder sowas. Falls sie merkt, da funktioniert irgendwie gar nichts. Platz 2, mein altes Motiv. Familie Dr. Kleist, ihr habt eine fucking große Villa mit 140 Stockwerken und ihr kommt nicht klar und irgendwie ist nicht genügend Platz. Also das ist wieder dieses Jahr, da liegen noch die alten Autoreifen und sowas. Also, es ist ja wirklich, also wenn man die letzte Szene nimmt, Christian und Tanja stehen stehen im Treppenhaus und hören, wie die Türen knallen.
Mhm.
Und wenn man guckt, stehen sie nicht im Treppenhaus zum Erdgeschoss hin, sondern noch eine Etage höher. Und dann hören sie ja von weiter oben noch die jeweiligen Türen. Das heißt sozusagen, es müssen plus, wenn da ja oben noch Anke und Pibi wohnen, müssen das ja irgendwie 4 oder 5 Stockwerke wirklich sein. So.
Ja. Ja.
Und ist nicht die Waschküche noch im Keller oder sowas?
Genau.
Also dann geht es noch untergeschossig. Es gibt noch hinten diese Garage, wo ja auch früher diese Schwalbe gefunden wurde und sowas. Also es gibt unfassbar viel Platz.
Ja.
Und dass man da, aber gut, das sollen sie halten, wie sie wollen. Deshalb geht Platz 1 an Tanja.
Okay, das könnte eine Premiere sein.
Ist, glaube ich, eine Premiere, weil ich ja eigentlich Tanja sehr feiere.
Ja.
Aber ich finde eigentlich, dass alles, was Tanja sagt, in diesem privaten Konflikt eigentlich unangemessen.
Okay.
Es fängt damit an, dass sie bei Lotte im Zimmer ist und dann sagt sie zu ihr, es war doch klar, dass Clara wieder das Zimmer haben möchte, wenn sie zurückkommt. Es war aber einfach nicht klar, dass Clara kommt. Also wenn du jetzt einen Autounfall hast und dann klagst du hier, Konstantin, es ist so krass, einfach meinen Arm, ich kann nichts mehr machen, der ist jetzt echt gebrochen. Aber Martin, es war doch klar, wenn du gegen diesen LKW krachst, dass du dir dann was tust am Körper. Ja, aber dieser Unfall war nicht klar. Also sozusagen, sie setzt irgendwie, ist das von ihr aus falsch zusammengesetzt. Es ist ja trotzdem einfach insgesamt für Leute eine Überraschung.
Mm.
Und dann sagt sie später zu Christian im Garten, ich würde sagen, wir lassen es. Ist schon alles gut, so wie es ist.
Mm.
Sie soll dann eher sagen, ist jetzt gerade nicht geil, aber vielleicht lassen wir es erstmal so. Aber dass jetzt die sich ein schönes Gemach da gemacht hat, bei ihrem Freund wohnt und eigentlich alles perfekt hat, dass die dann sagt, ja, lassen wir, ist gut, finde ich schon ein bisschen daneben. Auch, dass sie dann gegen Lottes renoviertes Zimmer ist.
Ja.
So, ne? Dass sie da plötzlich sagt, hätte ich gar nicht gut gefunden. Ist doch schön, wenn das jetzt hier irgendwie so passiert. Vor allem, wenn es noch, selbst wenn es 2 Wochen sind für ein Kind irgendwie eine lange Zeit. Sie war irgendwie anscheinend aktiv. Wer hat das gemacht und sowas?
Ja.
Das interessiert sie alles erstmal so gar nicht. Um dann aber auch sofort zu Lotte, hast du dich denn bedankt? Klar, kann man irgendwie fragen, aber Lotte kriegt im Prinzip sofort wieder Ärger.
Mhm.
Vor allem finde ich aber problematisch diese Erwachsenen-Denke, weil sie so sagt, wende dich doch an Paul.
Ja.
Das finde ich total blöd, wenn Erwachsene aus dieser Erwachsenen, also es gibt ja manchmal so einen Erwachsenen-professionellen Denke, dass man so ein bisschen weiß, okay, wir werden ja eh nicht Best Friends, aber sozusagen die Person kenne ich, die führt mich hier so ein bisschen in das neue Unternehmen ein oder irgendwie sowas. Das ist völlig normal, weil man da so ein bisschen Beruf und Privatleben mehr getrennt hat voneinander. Das funktioniert einfach in Jugendklicken nicht. Und wenn Leute, Erwachsene, immer so zu Jugendlichen denken, du kennst ihn doch, na dann seid ihr doch auf jeden Fall befreundet, na super, dann wendest du dich doch an den. Vielleicht hat sie ganz andere Bedürfnisse und
mit Sicherheit.
Sogar mit Sicherheit, genau. Es ist ja sogar wirklich vielleicht ein bisschen komisch, dass sie auch nicht will, dass die beiden irgendwie eher so als Couple wahrgenommen werden oder irgendwie sowas. Also da, finde ich, denkt sie sich auch überhaupt nicht so richtig in Lotte ein.
Mm. Und mir fallen noch 2 Sachen ein, die sie komisch sagt. Einmal diese Sache, als Lotte sagt, dass Paul uncool und Nerd ist oder was auch immer sie da sagt, wo sie dann so sagt, naja, das klingt undankbar oder sowas.
Ja.
Finde ich jetzt nicht so. Also es klingt vielleicht nach was anderem, aber undankbar ist nicht das richtige Wort.
Mhm.
Und auch später, als sie dann auf dem Feld sagt, du bist so arrogant, das passt nicht zu dir.
Mhm.
Hä? Also,
ja, stimmt. Falsche Beschreibung.
Ja,
so, ne?
Ja.
Ja, von daher, denen muss ich sagen, hat sie sich mit einem ziemlichen Home Run erarbeitet.
Ja, nicht die beste Folge vielleicht für Tanja.
Nee.
Mein Dahlmann, ich muss ja ein bisschen vorbereiten. Ich habe ja auch vor kurzem einen Kühlschrank geliefert bekommen, eine Spülmaschine, einen Schrank auch und so. Also ich habe auch schon mal größere Sachen von Speditionen geliefert bekommen. Und der Grund, warum sie nicht mit reinkommen, also du kannst sozusagen den Aufbau mitbestellen. Das kostet dann mehr.
Mhm.
Aber wenn du ihn nicht mitbestellst, so wie es ja hier auch heißt, freie Hauslieferung, dann können sie wirklich eigentlich nur maximal in die Wohnung und das am Eingangsbereich abstellen, aus versicherungstechnischen Gründen. Was passiert denn, wenn sie den Schrank reintragen, die 5.000 € Ming-Vase umwerfen? Und es einen riesen Schadensersatz oder wie auch immer Fall gibt und einen riesen Rechtsstreit und so weiter. Deswegen dürfen sie aus versicherungstechnischen Gründen die Wohnung nicht betreten. Du weißt, wie weit der Eingangsbereich von meiner Wohnung von der Küche entfernt ist. Nicht weit. Trotzdem haben sie den Kühlschrank bei mir vorne abgestellt und ich musste ihn dann in die Küche tragen. Wenn dann also jemand sagt, ihr kriegt auch 20 € dafür, dass ihr es doch macht, obwohl es nicht vereinbart ist, dann ist das wirklich, wirklich dumm. 20 €. Darum herzlichen Glückwunsch an Pibi.
Ja.
Für den Teil an dieser Folge.
Okay, ja, kann ich, ja. Ja, es wirkt ein bisschen auch absurd. Also ja, es ist, genau, unter der Hand will er den eigentlich
in Schwarz. Dann muss er aber Hunderte bieten und nicht 20. Also das ist, keine Ahnung. Kann im Restaurant irgendwie sagen, kannst du mir das bringen? Ich gebe dir auch 2 Euro. Das ist Helden.
Ja, okay. Ich dachte kurz, dass sie, ich war jetzt sehr gespannt, ob die Speditionsleute den bekommen, weil ich so dachte, die haben doch jetzt gerade gar nichts falsch gemacht.
Nee, eben so, nicht, aber, genau. Ja. Aber dieser Bestechungsversuch, der war ziemlich albern.
Ja, muss auch so komisch wirken, wenn der jemand in so einer fetten Riesenvilla ist und dann dafür 20 Euro
gibt. Ja, ist auch noch sowas. Ja. So, damit also bei dir tatsächlich zum ersten Mal Tanja Ewald, bei mir zum 5. Mal Peewee. Hm. Ist immer mal wieder dabei in größeren Abständen. Damit auch Peewee auf Platz 3 gemeinsam mit Inge. Auf Platz 2 Clara bei mir und auf Platz 1 Christian. Bei dir ändert sich nichts. Platz 1 Christian, Platz 2 Bernd. Hat ja immerhin einen Bronze-Diamond bekommen in dieser Folge. Und auf Platz 3 geteilt Johannes und Lisa. Dann kommen wir noch kurz zum Ausblick. Die nächste Folge von Familie Dr. Kleist ist die Folge 11 der 7. Staffel und heißt Vatergefühl. Du kannst dich schon mal eine Überleitung in den Vatergefühl. Folgendes wird passieren. Christian bekommt es mit einem schwierigen Patienten zu tun. Timos Vater, der Diplomat Alexander von Hatzfeld, befürchtet, an Alzheimer erkrankt zu sein. Die Behandlung gestaltet sich schwierig, denn der Graben zwischen Vater und Sohn ist tiefer denn je.
Das finde ich aber jetzt mal spannend, dass wir den Vater von Timotheus kennenlernen. Ja. Also dessen Familie, Christians kennen wir nicht, Christians Eltern, Tanjas nicht. Wir haben die von Marlene nicht kennengelernt, sonst irgendwie relativ wenig. Wir kennen so ein bisschen so diese... Noras. Stimmt,
Noras haben wir mehrere Mütter von Nora.
Ja, genau. Alle, die es so dieser Mal sich angeboten haben. Genau, stimmt. Und dann, was da... Kommt, bin ich mal gespannt, auf wie Timotheus sich verhält, weil er für mich, wie gesagt, manchmal ein ungelungener Charakter ist, weil er immer so schwankt in diesem mal so auf reicher Schnösel und mal so irgendwie dankbar und so untertänig.
Was ist es? Ist es Hatzfeld? Ist es Alzheimer? Ist es Morbus Whipple? Oder ist es Unterernährung? Mangelernährung?
Ja, gute Frage.
Oder gibt es noch mehr?
Vielleicht auch der falsche Tee.
Der falsche Tee, genau.
Und genau, da sagt Michael in der Klinik, offen gestanden, verstehe ich von Wein mehr als von Tee. Wie das ja schon zu Timotheus gesagt hat. Ich freue mich auf die nächste Folge. Vatergefühle haben wir jetzt keine schöne Überleitung, es sei denn, du hast noch eine.
Red mal weiter, ich bin am Überlegen.
Okay. Naja, man sagt ja immer, jede Folge, oder Musiker sagen ja gerne bei Songs, dass ihr Baby ist, wenn jede Folge unser Baby sind, ist, werden auch nächste Woche Donnerstag ab 8 Uhr wieder Vatergefühle geweckt.
Ja.
Beim Anhören auf den entsprechenden Audioplattformen.
Wir haben nächste Woche die Folge 92, glaube ich. Das heißt, noch eine weitere Folge, dann haben wir die Folge 93, welche dein Geburtsjahr ist, in dem also deine Eltern Vatergefühle entwickelt haben.
Ah,
das war sehr weit hergeholt, aber... Naja.
Warum nicht?
Warum nicht? Man macht es sich irgendwie passend.
Genau. In diesem Sinne, habt eine schöne Woche. Passt gut auf euch auf. Bis frühestens nächste Woche Donnerstag.
So ist es. Jutti.